Ich habe viel gesehen, wo Wealth Management drauf stand, was leider am Ende Retail mit dicken Teppichen war.
Und wer die Kundenschnittstelle hat, hat die Macht. Also deswegen sollte jeder, der sie hat, alles dafür geben, sie zu behalten.
Ein Family Office, gerade ein Single Family Office, will nicht alles nach außen geben. Das sollten Banken, Sparkassen auch verstehen.
Wir versuchen ja vom Family Office zu lernen, was für ein 500-fache Millionär interessant ist und spannend und da angeboten wird, versuchen wir in abgespeckter Form vielleicht auch für einen 5-fachen Millionär anzubieten.
For Professional Investors Only. Ein gemeinsamer Podcast von Das Investment und dem Private Banking Magazin.
Risikohinweis. Die Inhalte dieses Podcasts beinhalten keine Kaufempfehlungen, sondern dienen ausschließlich der Information und Unterhaltung. Es handelt sich dabei um keine Anlageberatung. Und jetzt geht's los. Moin Malte.
Moin Christoph, schön, dass wir endlich mal wieder zusammensitzen können.
Wir sprechen heute über ein Panel, was schon ein bisschen zurückliegt. Das haben wir in Köln gemeinsam moderiert. Wir haben es das Investorenpanel genannt. Da saßen wir mit einer illustren Runde auf der Bühne in Köln und haben über das Thema gesprochen, Banken, Family Offices, wer braucht da eigentlich wen? Wie hast denn du das wahrgenommen? Das war eine Premiere für uns.
Ja, erstmal war es eine gute Live-Veranstaltung. Wir haben das ja während unseres Kongresses dort gemacht. Das heißt, da saßen gut 100 Gäste im Publikum und wir hatten Vertreter aus Banken und Family Office da. Du stellst die ja sicher gleich noch vor. Ich habe das als sehr inhaltsstark und unterhaltsam gleichermaßen wahrgenommen. Ich fand, das war ein sehr lebendiger Austausch. Wir haben ja eine gewisse Interaktion auch mit dem Publikum gehabt. Wir haben, das hört man ja jetzt auch gleich während des Podcasts, wir haben zwischendurch immer Fragen an das Publikum gestellt und auch an unser Panel und dann konntest du über eine App abstimmen. Und das ist ganz spannend, weil du im Endeffekt damit ja auch in eine gewisse Interaktion zwischen Panel und Publikum trittst und auch die Zuhörer quasi aktiv mit einbeziehst. Ich fand es großartig, wir werden das wiederholen auf unserem Kongress in München am 22. April. Da bist du ja leider nicht dabei.
So ist es, hab Geburtstag von meinem Sohn. Aber wer da noch nicht angemeldet ist und aus Süddeutschland kommt, der kann das jetzt noch tun.
Geburtstag von den Kindern geht immer vor. Ich habe mir aber dafür, ich möchte sagen, fachkundigen Sachverstand an meine Seite geholt.
Ausnahmsweise.
Ja, ein Vertreter von PwC wird quasi dich versuchen zu ersetzen und zu einem kongenialen Co-Host sich aufschwingen.
Ich denke, das wird ihm hervorragend gelingen.
Es sind große Fußstapfen.
Also, wer saß da in Köln mit uns auf dem Podium? Das war einmal der Martin Draten vom WSH Family Office. Dann die Heidi Abraham, sie ist Family Office und Investmentstrategin und hat nochmal die Familie Reimann betreut. Dann der Sascha Häusler, Heimspiel für den von der Kreissparkasse Köln. Und der Niki Lange vom Lange Family Office und Avalon Advisory.
Genau, ein Investmentbanker und Single Family Officer und der das Unternehmen in dritter Generation verkauft hat und jetzt das Vermögen allokiert und als Investmentbanker in M&A-Aktivitäten investiert. Mit dem habe ich sogar auch noch einen eigenen Podcast geführt.
Genau, den gibt es in
Kürze.
Die Runde war auch erstaunlich offen, da ging es um Vertrauen, um Interessenkonflikte, den ganzen KYC-Frust, um Preistransparenz, die grundsätzliche Frage auch, ob Banken überhaupt echte Partner sein können oder ob die am Ende strukturell immer auch Verkäufer bleiben. Wir wollen es jetzt nicht schon zu viel vorwegnehmen, deswegen vielleicht Malte, wenn du jetzt einen einzigen Satz aus dieser Runde nimmst, der dich so beschäftigt hat im Nachgang, welcher wäre das?
Ich kann nicht einen einzigen Satz nehmen, ich würde kurz nochmal ausschweifen wollen, es ging da um das Thema Verantwortung gegenüber dem Kunden und das hat der Martin Draten ganz interessant erzählt an zwei Kundenbeispielen. Das ist ja ein Multifamily Office, das heißt, die betreuen mehrere Familien- und Unternehmerkunden und er sagte, es gibt den Kunden, der hat in Anführungsstrichen nur 5 Millionen liquides Vermögen dort und ruft jede zweite Woche an und es gibt den Kunden, der hat 100 Millionen dort liegen und meldet sich einmal im Jahr. Und da ging es dann um Verantwortung und der Kunde, der sich nur einmal im Jahr meldet, der bürdet der ganzen Beraterschaft da eine unglaubliche Last an Verantwortung auf, weil er sich eben nie meldet. Das heißt, es gibt kein Sparring, es wird nicht gespiegelt. Man muss sich also selber viel, viel stärker hinterfragen und ein bisschen auf so eine Metaebene gehen. Der Kleingeldinvestor, der da nur mit 5 Millionen rumliegt und jeden zweiten Tag sich meldet oder so, der schafft da so ein bisschen Vitalität in die Beraterschaft und man geht da nach getaner Arbeit wahrscheinlich etwas befreiter nach Hause quasi, wenn du so willst. Aber der sich eben selten meldet, das macht die Beziehung wahrscheinlich schwieriger. Und das fand ich einen ganz interessanten Angang, weil ich ja eigentlich davon ausging, Kunde, der sich nicht meldet, ist grundsätzlich A, zufrieden und möchte dann auch nicht unbedingt von der Arbeit abhalten. Aber so ist das natürlich ein ganz anderer Schuh.
Ja, fand ich auch total spannend. Was wirklich viel ist das Wort Vertrauen. Da war auch so ein bisschen die These, Vertrauen verliert man immer zu einem Menschen, nie zu einer Institution. Das klingt jetzt auch ein Stück weit ja nach Kalenderspruch. Auf der anderen Seite dieser ganze Plattformärger, den ja viele in der Branche mal erzählen, der ganze Zwei-Faktor-Frust, keine Ahnung, dass Kontoauszüge im falschen Format bereitgestellt werden. Wir reden in der Branche ständig über Digitalisierung, über KI. Das ist alles wichtig, aber am Ende wechselt man deswegen nicht, sondern man ist genervter, wenn irgendjemand um 18.10 Uhr nicht mehr ans Telefon geht. Und das fand ich schon auch nochmal ganz interessant in diesem Zusammenspiel zwischen Family Office und Banken.
Das ist ja auch die große Klammer des Service. Wir wissen ja hier selber auch, dass 90% der Beziehungen, wenn sie denn zu Bruch gehen, daran gelitten haben, dass der Service nachgelassen hat. Und man selber weiß ja auch, dass man gerne bereit ist, ein Stück weit mehr zu zahlen, wenn der Service einfach besser ist.
Aber wollen wir gar nicht zu viel vorwegnehmen, hören wir doch mal in das Gespräch rein.
Ich begrüße Sie zum Investorenpanel mit dem Namen, wie sich die Zusammenarbeit zwischen Banken und Family Offices weiterentwickelt. Und wenn man gerade mit Family Offices und mit Banken spricht, da hört man eigentlich immer zwei Dinge gleichzeitig. Wir brauchen uns und wir brauchen uns anders als früher. Und genau darüber wollen wir heute in dieser Runde sprechen. Wo funktioniert die Zusammenarbeit wirklich? Wo knirscht es vielleicht auch mal mitunter? Wie sieht auch das Modell der Zukunft aus? Und da haben wir hier auch wieder viele Gäste. Die stelle ich einmal vor. Der erste ist Martin Draten, Geschäftsführer vom WSH Family Office. Dann haben wir Heidi Abraham vom Family Office und Investmentstrategin und hat mal eine der vermögendsten Familien Deutschlands betreut. Das kann man hier wahrscheinlich sagen. Dann den Sascha Häusler, Bereichsdirektor der Kreissparkasse Köln. Und Niki Lange, Gesellschafter vom Lange Family Office und Geschäftsführer von Avalon Advisory. Lassen Sie uns insofern gleich auch mit einer ehrlichen Bestandsaufnahme starten. Und zwar, wie würden Sie denn die Zusammenarbeit aktuell beschreiben, also zwischen Banken und Family Offices? Ist das eher eine strategische Partnerschaft? Ist das eine Zweckgemeinschaft? Ist das sehr situativ? Oder sehen Sie die beiden Fraktionen im Wettbewerb? Das wollen wir gleich von Ihnen wissen und mit der Frage steigen wir auch hier mal ein. Sascha, du bist ja hier nicht mal so richtig Vertreter von der Bank, aber mit einer Kreissparkasse noch am ehesten dran.
Ja, ich würde sagen, als Vertreter Private Banking einer Sparkasse haben wir verschiedene Rollen. Also Zweckgemeinschaft, wir bieten auch Infrastruktur für Family Office Anbieter. Das heißt, da sind wir ganz klar Partner. Wenn wir jetzt aus der Vermögensverwalterperspektive gucken, dann gibt es an unserem oberen Betreuungsrand so ab 100 Millionen wahrscheinlich auch schon mal hier und da Wettbewerb. Aber das überschneidet sich nicht so arg, vor allem jetzt aus der Sparkassenperspektive.
Heidi, wie siehst du das?
Ja, also ich glaube, das ist natürlich hoch individuell. Ne? Jedes Family Office und auch Banken sind natürlich unterschiedlich aufgestellt. Ich glaube, wenn ich so an die Gäste denke, was ich da mitgeben kann, ist sicherlich diese vier Punkte. Ich glaube, viel wichtiger ist die Passfähigkeit. Wir haben uns ja vorhin auch unterhalten, die Werte, das, was man eigentlich zusammen lösen kann und den Mehrwert, den man schaffen kann. Ne? Also sozusagen nicht in Produkten denken, sondern eher in Inhalten und Themen. Und dann bist du, glaube ich, beim Family Office immer sehr willkommen. Ja.
Vielleicht nochmal als Frage an den Niki. Wann braucht man denn die jeweils andere Seite wirklich und wann bewusst auch gar nicht mehr?
Ich glaube, ich kann mich so ein bisschen der Umfrage anschließen, dass es tatsächlich situativ ist. Also unsere Bank, Sparkasse, habe ich gerade eben schon gesagt, sehr loyaler Freund und Sparingspartner. Ich hoffe, ich kriege einen besseren Zins heute am Ende dieses Business. Nein, das ist am Ende des Tages schon situativ. Und wir sind projektbasiert oder auch operatives Geschäft basiert in einem regelmäßigen Austausch mit denen. Das ist auch unsere Go-To-Adresse am Ende des Tages, wenn es um die Realisierung von dessen geht. Ich glaube, manchmal, das hatte ich eben auch im Voraus schon gesagt, wünscht man sich vielleicht noch ein bisschen mehr auch Stoßrichtungen. Also tatsächlich dann mehr diese strategische Partnerschaft, anstatt nur das Agieren, sondern vielleicht auch ein bisschen proaktives Empfehlen. Aber dafür hat man vielleicht auch in seinem Netzwerk den einen oder anderen Partner, der dann solche Aufgaben oder Rollen erfüllt.
Für welche Themen brauchen Family Office Banken heute? Execution, Custody, Zugang zu Deals, Finanzierung, Strukturierung, Infrastruktur, das ist die nächste Frage. Martin, wie fällt das aus deiner Sicht?
Also ganz klar Execution. Ich sage das nicht gerne als Family Officer, aber ohne Bank geht's nicht. Also im Zweifel kann die Bank ohne Family Officer leben, aber der Family Officer nicht ohne Bank. Das ist zwangsläufig so. Finanzierung ist ein Thema. Ich glaube, Zugang zu Deals aus meiner Warte eher untergeordnet, ehrlicherweise, in der Zusammenarbeit mit der Bank.
Martin, wo würdest du denn sagen, liegen die größten kulturellen Unterschiede? Ist das beim Tempo? Ist das bei Risiko? Ist es, wenn man Entscheidungswege anguckt?
Ich glaube, das hat eher damit zu tun, was für einen Partner du hast. Also du brauchst am Ende einen Partner, der dein Tempo, der deine Entscheidungswege versteht und mit dem du das Thema auch langfristig angehen kannst. Das ist extrem wichtig und dass du für die jeweilige Aufgabe dann auch jemanden findest, der mit dir die Umsetzung kommt. Ich glaube, schwierig wird es dann, wenn du wirklich sagst, es gibt kulturelle Unterschiede, weil du dann immer Friktionen haben wirst am Ende und das Unzufriedenheit auf beiden Seiten bedeutet. Wenn du das wirklich nachhaltig empfindest und nicht ausräumen kannst, dann ist, glaube ich, für beide Seiten vorteilhaft, wenn man schaut, dass man sich dann anderweitig orientiert.
Sascha, musst du ein Stück weit vertrieblicher denken als die Kolleginnen und Kollegen zur Rechten?
Glaube ich nicht. Also müsst ihr gleich mal was zu sagen, aber ich denke schon grundsätzlich sehr vertrieblich. Glaube aber, dass wir, also deswegen habe ich auch den Anspruch, dass wir hin und wieder mal in euren Gewässern fischen. Ich würde euch das auch unterstellen und am Ende ist das auch, glaube ich, kulturell in verschiedenen Banken sehr unterschiedlich und wir in der Sparkasse sind in der Kreissparkasse Köln schon sehr vertrieblich unterwegs und ich würde das wahrscheinlich nicht auf alle Sparkassen Deutschlands so übertragen.
Also wenn du sagst, du bist sehr vertrieblich orientiert, würde ich als Family Officer sagen, wir sind überhaupt nicht vertrieblich orientiert. Und das relativ weit von uns, weil du letztlich am Ende, wenn du Family Office lebst, dann geht es darum, dass du die Interessen der Familie an erste Stelle stellst. Und das hat dann wenig mit Vertrieb zu tun.
Okay, ich hab Vertrieb als Kundenakquise verstanden.
Aber auch da, glaube ich, da kommt es sehr darauf an, wie du als Family Office strukturiert bist. Aber da würde ich schon sagen, ist man wahrscheinlich eher etwas zurückhaltender als von der Bankenseite. Also da würde ich schon tatsächlich ein Spannungsfeld dann auch sehen.
Also meine Wahrnehmung ist, so aus meiner Erfahrung aus den letzten Jahren, ist auch, dass Family Offices Ausschreibungen machen. Das heißt, für gewisse Themen werden dann auch wirklich Partner gesucht. Hat natürlich auch damit zu tun, dass ich als Family Officer auch eine gewisse Dokumentation haben will. Das heißt, oder auch mit dem Gesellschafter dann Themen besprechen möchte, gemeinsam entscheiden möchte, die du natürlich auch besser machen kannst, wenn du da einen Prozess hinterlegst, ne? Und das heißt, ob du dann Asset Manager Selection machst oder auch zu steuerlichen Themen eine Ausschreibung machst. Und da können natürlich die Banken oder Partner schon auch eine Rolle spielen. Ganz klar im Kapitalmarkt, die Vermögensverwaltung, das können viele Banken. Letztens hatten wir eine illiquide Seite bei einem Family Office umzusetzen. Und dieses Family Office hatte sich auch bewusst nicht für die erste, renommierteste, größte Institution entschieden, sondern genau wegen den Themen, die wir auch vorhin schon angesprochen haben, Passfähigkeit, Werte, Qualität ist natürlich immer wichtig, muss immer passen, aber haben sich dann auch entsprechend für die Nummer 2 entschieden. Also das sieht man, das hat nicht immer mit Größe zu tun oder mit Renommiertheit, sondern vielmehr mit dem Fit, ja.
Jetzt stehen die Balken hier 72% für Execution or Custody, 50% Finanzierung und 19% für Strukturierung, Infrastruktur und auch gleiche Zahl für Research. Also Fünftel unten knapp. Welche Rolle spielt für euch Research im Alltag?
Ich kann nicht eine Sache da auch ergänzen, weil ich so ein bisschen ja beide Hüte auch aufhabe. Einmal Family Office auf der einen Seite und auf der anderen Seite klar das Investment Banking. Und ich sehe es eigentlich wie folgt und teilweise muss ich das auch kritisieren von Partnern, weil ich finde, am Ende des Tages muss die Bank wie dein Berater sein. Also fast so ein bisschen sich gerne im Fußballkontext auch hier gesprochen, dass sie auch aktive Dinge tatsächlich tut, dir Dinge vorstellt, dir Empfehlungen ausspricht, ob das steuerliche Optimierungen sind, ob das Deals tatsächlich sind, ob das von mir aus dann auch tatsächlich die Execution ist, aber dass man so ein bisschen im Tandem arbeitet auch und es nicht nur eine reaktive Rolle ist, sondern tatsächlich auch so ein bisschen eine proaktive Rolle, was sehe ich im Markt, was ist vielleicht aktuell passiert, was hat vielleicht ein anderer Kunde bei denen gemacht und würde vielleicht bei uns auch reinpassen. Das ist schon eine Sache, die finde ich gut, ja, und dann, dass man mehr quasi in einem Sparing dann auch das Optimum probiert, aus Dingen rauszuholen.
Gehen wir zum zweiten Block, und zwar Zusammenarbeit, die funktioniert. Und wir wollen einfach mal von Ihnen wissen, was macht für Sie eine gute Bankenpartnerschaft aus? Sind das zum Beispiel exklusive Investments? Ist es die Umsetzungsgeschwindigkeit? Wir haben ja eben auch schon mal ein bisschen über das Tempo gesprochen.
Sind es transparente Kosten? Ist es Vertrauen? Oder ist es die Infrastruktur? Und da vielleicht auch, ja? Und was, das sah schon so aktiv aus, Heidi?
Die transparenten Kosten. Ich habe jetzt erst wieder ein Gespräch gehabt, wo es hieß, Family Office haben echt manchmal ein Thema mit dieser Transparenz der Kosten. Ne? Es gibt auch tatsächlich Family Office, die sagen, ich meide Banken genau aus dem Grund, weil mir nicht genau klar ist, was denn eigentlich dann dahinter steht. Also deswegen der Appell auf jeden Fall an diese transparente Kostenseite. Das ist total wichtig.
Martin, nimm uns doch mal mit in so ein Biotop eines Multifamily Office mit. Wie viele Banken habt ihr denn so zu tun, wenn man eure ganzen Kunden abdecken will?
Also das ist eine relativ große Anzahl, auch dadurch bedingt, dass ehrlicherweise fast jede Familie so ihre eigene Sparkasse mitbringt vom Wohnort.
Also habt ihr überall irgendwo einen Sascha?
Wir haben hätten gerne überall irgendwo einen Sascha. Wir haben an der einen oder anderen Stelle leider nur einen gefunden. Das heißt, es gibt gewachsene Bankbeziehungen, die auch von Vertrauen geprägt sind und wirklich jahrzehntelanger Zusammenarbeit zum Teil. Und die schätzen wir sehr wert und führen die auch entsprechend fort. Was für uns aber schon von Bedeutung ist und deshalb konzentrieren wir uns beispielsweise auf der Depotseite typischerweise auf zwei, drei Häuser, dass wir auf der einen Seite wirklich entsprechende Infrastruktur brauchen, die funktioniert. Heißt, wir brauchen Schnittstellen in unsere Software hinein, weil ich weiß nicht, wie das bei Ihnen läuft. Ich weiß, wir haben vor, lassen Sie es 10 Jahre sein, noch zwei Menschen beschäftigt, die haben eigentlich nichts anderes gemacht, als vom Kontoauszug Dinge abzutippen in Excel, die dann hochkonsolidiert worden sind auf Gesamtvermögensebene. Das ist ein fantastischer Job.
Und das macht heute eine KI, oder?
Das ist ein Job, also das ist etwas, das kann man heute niemandem mehr anbieten als Arbeitsplatz auf der einen Seite und auf der anderen Seite kann man das auch der Familie nicht mehr erklären, dass das bezahlt werden muss. So, das heißt, ich brauche einen Bankpartner, der diese Dinge über eine vernünftige Infrastruktur bei mir so zuliefert, dass das funktioniert. Ich brauche jemanden, der Orderabwicklungen in einer Art und Weise darstellen kann, wie ich das benötige und das auch mit einer gewissen Skalierbarkeit als Multifamily Office, um einfach für die Familien Dinge kosteneffizienter umsetzen zu können. Ich brauche jemanden, der auch mal In-Kind-Distribution aus einem Private Equity Fonds annehmen kann und abwickeln kann. So, und das können nicht so viele Adressen in der Form. Ehrlicherweise, wir haben beispielsweise keine Direktbank gefunden, die das darstellen kann. Wir brauchen jemanden, der da ist, der sich verantwortlich fühlt auf der Seite der Bank, den ich auch nach 18 Uhr nochmal anrufen kann, wenn was getan werden muss, der ans Telefon geht und nicht verschnupft ist, sondern sich darum kümmert, dass die Dinge funktionieren, ehrlicherweise. Also heißt, auf der Bankseite, die wir einsetzen, sind das 2, 3 Häuser für die Wertpapiertransaktion. Auf der Liquiditätsseite ist es deutlich, deutlich mehr.
Nach 18 Uhr noch erreichen. Das sind die Leute, die Friedrich Merz immer meint, ne? Wir haben jetzt ja gerade schon über Infrastruktur gesprochen, bevor wir gleich in die Ergebnisse schauen, auch nochmal, du hast es auch gerade erwähnt, das Wort Vertrauen. Wenn Vertrauen verloren geht, woran liegt das denn meist? Liegt das dann an der Struktur oder an den Menschen?
Das liegt ehrlicherweise immer an den Menschen, meines Erachtens. Also Vertrauen kannst du nur von Mensch zu Mensch aufbauen und du verlierst es auch von Mensch zu Mensch. Also heißt, wenn du... Kannst du
auch in Institutionen verlieren, oder?
Du kannst es in die Institution verlieren, aber der Mensch repräsentiert letztlich die Institution. Also das heißt, was kann dir an Infrastruktur nicht gefallen? Es kann sein, dass das nervig ist, dass du dich mit 2-Faktor-Authentifizierung anloggen musst. Es kann sein, dass das nervig ist, dass du die Kontoauszüge nicht so geliefert bekommst, wie du sie haben willst. Und es ist nervig, dass du vielleicht deine Dollar nicht bekommst, so wie du sie haben willst. Aber das ist kein Thema, was am Ende wirklich Vertrauen verspielt, weil Vertrauen ist für mich die Basis einer jeden Verbindung, die ich haben kann. Und das baue ich auf zu einem Menschen und das verliere ich auch zu einem Menschen.
Aber nochmal, Martin oder auch Niki, die Banken haben ja nicht so einen intrinsischen Angang, wie ihr es beim Family Office habt, sondern da steckt ja eine kaufmännische Geschichte, eine vertrieblich motivierte Geschichte dahinter. Bremst das manchmal solche Beziehungen aus, weil dieser Vertriebsdruck ist ja über die vergangenen Jahre auch eher gestiegen, als dass er abgenommen hat.
Ja, und teilweise nervt es auch. Also ich würde das schon sagen, ich habe das gerade gesagt, ich habe eine gute Beziehung mit der Sparkasse und wir sind auch proaktiv in Austauschen, dass sie uns Sachen vorstellen etc. Aber es ist so ein feiner Grad. Also ich finde, es ist schon ein feiner Grad, wo du sagst, proaktiv wird irgendwas vorgestellt oder vertrieben oder was auch immer das ist. Und dann manchmal ist es eben halt einfach ein Ticken zu viel. Aber ich glaube, das kommt, dann muss man dann auch einfach zurückspielen. Also ich sehe das auch sehr sportlich. Also am Ende des Tages gilt es zu sprechen. Das sind Menschen, das sind Personen.
die manchmal was Gutes tun, manchmal aber Schlechtes tun. Und dann ist es ein einfacher Dialog. Und ich glaube, es ist ein Vertrauen. Da komme ich zu dem Punkt zurück, was du einfach über Jahre aufgebaut hast, was vielleicht auch mit anderen Familienmitgliedern zusammenhängt. Und ich glaube, wenn was nicht gut ist oder wenn vielleicht mal was nervt oder wenn der Vertrieb vielleicht zu stark ist, dann muss man das eben adressieren und dann zurückspielen. Und das heißt jetzt nicht, dass die Beziehung dadurch, glaube ich, kaputt ist direkt. Im Gegenteil, am Ende, glaube ich, hat man ein langes Vertrauensverhältnis aufgebaut, wo es logischerweise mal hoch und runter geht. Aber am Ende des Tages, solange man gemeinsam am selben Ziel festhält, gewisse Ziele verfolgt, glaube ich, ist das auch gut und dann auch normal, wenn mal was vielleicht nicht 100% perfekt ist.
Sascha, wie wird die Umfrage ausfallen?
Also ich würde sagen, Geschwindigkeit, Kosten, Vertrauen, die werden auf den ersten drei Plätzen sein. Exklusive Investments ist wahrscheinlich auf dem letzten.
Exklusive Investments sind wirklich nicht so ein Thema. Sascha, wenn morgen jemand eine Kooperation startet, was würdest du sagen, ist die wichtigste Regel?
Dass man sauber über die Erwartungen spricht, das ist das Erste. Also die Erwartungen, insbesondere in dem Setting, seid ihr ja meine Kunden. Ich brauche eure Erwartungen und dann muss ich klar spielen, ob ich die erfüllen kann oder nicht.
Was ist dir denn, Sascha, so der liebste Kunde? Da gibt es ja den Private Banking Kunden, der vielleicht bei dir bei der Sparkasse auf einem Depot von 5 Millionen hockt. Mit dem gehst du 2-3 Mal essen im Jahr, bringst einen Auszug mit. Oder du hast die Heidi alle 2 Wochen am Hörer, die was mit ihren, oder im Endeffekt ist erstmal das Family Office zwischengeschaltet.
Ja, da müsste ich jetzt meine Kollegen, die das Family Office Geschäft machen, mit ins Boot holen, weil ich kenne nur die erste Komponente. Ich selber habe noch nie mit einem Family Office operativ zusammengearbeitet. Ich glaube, jetzt mal abstrakter gesprochen, das hat halt beides seinen Charme. Ne? Ich finde es total interessant, mit den Profis zusammenzuarbeiten auf einer hochprofessionellen Ebene. Genauso ist, also mein Herzblut ist eigentlich das Endkundengeschäft. Aber da hast du natürlich auch Menschen, die sehr weit weg sind fachlich und hast einfach ganz andere Gespräche. Und da geht es dann vielleicht eher ums Essen oder was auch immer. Ich finde beides ganz cool.
Wir haben auch schon auf die nächste Frage gewechselt. Und zwar das wichtigste Kriterium bei einer neuen Bankverbindung. Ist das die Reputation? Ist es der Dealflow? Ist es der Preis, der Service oder die Plattform? Was schätzt du?
Service, Service, Service. Also ich glaube, Preis ist immer ein Thema, aber am Ende geht es darum, dass das, was da passiert, funktioniert. Und ehrlicherweise, ob ich jetzt 5 Euro mehr bezahlen muss für die Verbindung oder nochmal 10 Euro für eine Ewigsanbindung, das ist mir völlig irrelevant, wenn ich weiß, dass das organisationell funktioniert und ich mich darauf verlassen kann. Weil ehrlicherweise, die Bankbeziehung, ob jetzt als Girokonto oder in der Depotbankbeziehung, da möchte ich keine Kopfschmerzen haben. Und wenn irgendwas nicht funktioniert, dann brauche ich die Person, die ich anrufen kann, die sich kümmert. Deshalb bin ich ziemlich sicher, dass das Service ist in letzter Konsequenz.
Was entscheidet was unterscheidet eine gute von einer mittelmäßigen Partnerschaft in der Hinsicht?
Vertrauen. Also es ist tatsächlich so, man versteht sich, man hat die Erwartungen miteinander klar definiert und über die Jahre lebt man das miteinander und entwickelt diese Beziehung zu einer echten Partnerschaft, die gewachsen ist. So, und dann weiß ich, ich kann mich auf mein Gegenüber verlassen und die Bank oder der Bankpartner kann sich eben auch auf uns als Family Officer verlassen. Und das ist eine gute, eine vertrauensvolle Beziehung dann.
Das heißt, es geht am Ende aber immer noch trotzdem um Menschen und weniger um Plattform und Technologie,
oder? Also, ich glaube, wir müssen unterscheiden, weil ehrlicherweise...
Geteiltes Feedback in der Runde.
Ja, bin ich gespannt, was ihr dazu sagt, weil das ist für mich Grundvoraussetzung. Also, dass die Plattform funktioniert und dass Technologie da ist im Sinne von Schnittstellen und so weiter, das ist für mich Grundvoraussetzung. Aber das kann eigentlich jeder Bankpartner halbwegs vernünftig darstellen. Also heißt, Differenzierungskriterium für mich ist der Mensch.
Heidi sah nicht ganz so überzeugt aus.
Ja, also gebe ich voll recht, Mensch und Vertrauen erste Stelle, auf jeden Fall. Und ich gebe das schon dir da auch voll die Punkte, dass du erwartest natürlich auch einen gewissen Standard oder Qualität. Das musste ja sowieso da sein, ne? Ja, also ich glaube, das sind schon die Punkte, die auf jeden Fall dafür sprechen. Ich glaube aber schon, dass es viele Family Office gibt, die zögern, Strategie auch mit Bankenpartnern zu besprechen. Also ich versuche auch speziell was zu sagen, was hoffentlich auch ein bisschen Mehrwert generiert, weil natürlich ein Family Office sehr zurückgezogen oft ist, die Strategie auch nicht nach außen geben will, bewusst nicht, ja. Und es wird schon auch oft versucht, dann über den strategischen Dialog oder bestimmte Sachen was ich nachvollziehen kann, ja, ist ja auch gut grundsätzlich mal, dass man strategisch denkt oder ganzheitlich als Bank oder als Berater. Nichtsdestotrotz muss man natürlich da sehr feinfühlig vorgehen. weil diese Strategie wird dann oft bei den Größeren dann doch lieber mit paar Multifamily-Offices, wo dann auch die Strategie ein- oder zweimal im Jahr nochmal durchgeschaut wird und wo das Reporting auch aufgesetzt ist. Also Thema Datenhoheit, ich weiß, vielleicht kommen wir da auch nochmal drauf. Das ist natürlich auch ein großes Thema, wo auch die Daten sind. Passiert natürlich auch die Gesamtstrategie und die Vermögensarchitektur.
Können Banken denn angesichts der steigenden Regulierung und dem ganzen Druck, der da allein auf die Institute wirkt, den Service über die vergangenen Jahre hochhalten, so wie du es gerne hättest?
Ich glaube, dass Heidi, vielen Dank, dass du das nochmal differenziert hast, weil Service für mich nicht die strategische Komponente ehrlicherweise im täglichen Tun beinhaltet, sondern eher eine Abwicklungskomponente ist. Wir erleben das so, dass das funktioniert und dass ehrlicherweise auch die Partnerschaften intensiver werden, die sich zurückorientieren, so ein bisschen, würde ich sagen, zu dem, was man so als alter Banker irgendwie, alter Bankerin, also klassischer, richtiges Involvement für die Beziehung. Das hat nichts mit Regulatorik zu tun, sondern mit der Bereitschaft, intrinsisch motiviert, serviceorientiert zu sein im ursprünglichen Sinne. Und natürlich muss der Ansprechpartner, die Ansprechpartnerin sein Rüstzeug dann beherrschen. Aber da steht Regulatorik dem nicht im Wege, ehrlicherweise. Oder es ist ein Thema, dem man zumindest gemeinsam begegnen kann.
Aber Banker müssen viel Zahlen erreichen, stehen unter einem ganz anderen Druck am Ende als ihr in der eher intimeren Beratung. Das muss sich doch ein Stück weit auf den
Kollegen Lieblo zu sehen.
Also ich habe jetzt gerade kurz im Kopf geschüttelt. Genau,
und Mario, hast du sofort geguckt.
Ja, das ist natürlich jetzt aus meiner Sparkassenperspektive wieder diese Reaktion. Da ist das mit dem Vertriebsdruck also deutlich geringer, als jetzt du wahrscheinlich im Kopf hast. Und das ist schon so, dass man das dann auch oft gespiegelt bekommt, dass da sozusagen die Vertriebsaktivitäten und die Zusammenarbeiten einfach langfristiger ausgerichtet sind und nicht eben unter diesem sehr kurzfristigen Vertriebsdruck so leiden.
Ich glaube, wir müssen wissen, weil wir beispielsweise arbeiten gern mit Family Office Service Units zusammen in den Banken. Unser Ansprechpartner ist nicht der klassische Privatkundenbetreuer, sondern das sind abgeschlossene Einheiten. Das erleben wir beispielsweise im Tagesgeschäft mit der KSK. Das ist ein eigenes Team, was sich um die Family Offices kümmert, die wir als Ansprechpartner jederzeit erreichen können, wo wir aber keine Produktvorstellungen, Produktideen auf den Tisch bekommen, sondern wo wir einfach wissen, da wird sauber das abgewickelt, was abgewickelt werden muss.
Dann lasst uns auch mal zur nächsten Frage direkt übergehen. Wo verlieren Sie denn aktuell am meisten Zeit in der Zusammenarbeit? Sind es KYC-Prozesse und das ganze Thema Compliance? Ist es das Thema Reporting? Das hatten wir auch schon mal hier und da angesprochen. Geht es um Settlement-Themen, um Verträge oder um Kommunikation? Niki?
Ich glaube, bei uns ist sicherlich dieses KYC- und Compliance-Thema ein Riesenfaktor gewesen in den letzten Monaten zumindest. Und auch gerade, ja, ich glaube, das war für das Größte. Aber gerade wir hatten so einen Shift innerhalb der Bank, wo neue Systeme aufgesetzt wurden, wo aber dann wiederum auch die Bankenberater, die wir da am Telefon hatten oder die zusammengearbeitet hatten, teilweise auch nicht so richtig wussten, was Phase ist, wenn ich ehrlich bin, was auch zu viel Frustration geführt hatte. Gerade auch mit EBIX und ähnlichen Systemen, die dann eingeführt wurden, wo du dann am Ende siehst, okay, das ist einfach nur nervig. Und das würde ich sagen, ist wahrscheinlich, wo ich jetzt relativ viel Zeit mit verbracht hatte. Die anderen Themen, auch gerade aus dem vorherigen Punkt, den nochmal aufzugreifen, ich glaube, auch da, wenn man offen kommuniziert, wenn man offen spricht, wenn man die Dinge anspricht und Vertrauen einfach über die Jahre aufgebaut hat, dann kann man auch solche sicherlich Themen meistern. Aber das war jetzt gerade bei uns ein Thema in den letzten Wochen oder Monaten, das viel Zeit gefressen hat.
Wann wird denn die Bank vom Enabler zum Bottleneck?
Wahrscheinlich dann, wenn sie vielleicht so ein bisschen dieses Think outside the box denken und vielleicht auch eher neue Wege nicht sagen, ich muss das und das jetzt so machen, weil es irgendwie so ist, sondern weil man vielleicht ein bisschen proaktiver, was ich auch eingangs schon mal sagte, mitdenkt und erlösungsorientiert schaut. Ich bin ja nicht der Experte in dem Feld. Ich habe da teilweise keine Ahnung von. Ich weiß auch nicht, was die von mir wollen. Also sag mir, was wir zu tun haben, in welche Richtung wir gehen sollen, dann folge ich dir auch zu gewisser Weise. Und ich glaube, das sind gerade diese Punkte. Proaktivität, nicht nur nach irgendwie Schema X denken, in allen Sichten hinweg und dann auch Ratschläge geben oder uns vielleicht jemand geben, der uns dann an die Hand nimmt und das dann sagt, wie es zu tun ist.
Ihr habt ja im Family Office Geschäft teilweise eine sehr breite Allokation. Da geht es ja nicht nur um liquide Assets, die man irgendwo auf dem Depotauszug sehen kann. Da gibt es von Private Equity, Oldtimer-Sammlung bis hin zu irgendwelchen Sachwerten. Wie lässt sich denn, Stichwort Reporting, so sinnvoll mit einer quasi Bankadresse zusammenarbeiten, die auch gleichermaßen diese breite Allokation Stück weit berücksichtigt zumindest?
Das kannst du ehrlicherweise, glaube ich, über eine Bank gar nicht abbilden. Also das ist Aufgabe des Family Offices, die nicht liquiden Assets vernünftig strukturiert in Gesamtvermögensreporting zu überführen. Und Aufgabe der Bank kann nur sein, das, was bei ihr passiert, nämlich Kontoverwahrung und Depotführung vernünftig beizusteuern und das einzuliefern in eine vernünftige Softwarelösung, die dir dann als Family Office ermöglicht, das hochkonsolidiert zu betrachten und daraus strategische Entscheidungen für die Vermögensentwicklung dann auch abzuleiten letztlich. Du brauchst natürlich, wo es herausfordernd wird, ist, glaube ich, wenn du dann das ganze Thema AML, also Geldwäsche-Themen lösen musst mit einem Bankpartner, der dich vielleicht noch nicht so lange kennt und du plötzlich Geld von den Caymans bekommst oder Richtung Caymans überweisen musst oder du 50 Millionen für einen Oldtimer aufs Konto eingezahlt bekommst und da geht halt jede Alarmlampe an, wenn man nicht weiß, was da passiert auf der anderen Seite.
Ist dir schon mal passiert?
Nö.
Ich würde vielleicht noch einen Part ergänzen bezüglich dem Reporting. Es gibt ja diese klassischen, ich sag mal, Cubelix oder PS Plus, wo viele Family Offices mitarbeiten. Und da gibt's, ich glaube, ich habe es bei euch jetzt erst gelesen, auch BNP hat ja, glaube ich, mit Cubelix jetzt einen Vertrag abgeschlossen.
Vor ein paar Tagen, genau.
Also man sieht schon, da gibt's Bewegung, ist aber absolut, wie du beschrieben hast, dass das momentan noch nicht der Fall ist. Ne? Aber deswegen meinte ich mit Datenhoheit, das ist natürlich schon super, wenn du die liquide und illiquide Seite abdecken kannst. Und wie gesagt, da gibt's ja ein paar Partner, ich habe zwei da genannt, das ist dann schon von großem Vorteil. Ne?
Ich wäre überrascht, wenn ein Family Officer sagt, ich gebe diese Datenhoheit ab in Richtung einer Bank. Weiß nicht, ob du das mal erlebt hast. Ich verstehe aus Perspektive des Bankpartners,
aber was du sagst. Cubelix gehört der Deutschen Bank, oder?
In Teilen zumindest. Und Cubelix liefert dir auch kein fertiges System, sondern eigentlich einen Werkzeugkasten. Und mit dem kannst du ein windschiefes Baumhaus bauen oder Schloss Neuschwanstein, je nachdem, wie viel Arbeit du da rein steckst. Aber das gibst du nicht ab normalerweise als Family Officer, meines Erachtens.
Kommt auf die Größe, glaube ich, auch ein bisschen vom Family Office an, weil ich glaube, das ein oder andere kleine Family Office ist dankbar. Das ist ja auch immer so ein Thema der Kostenstruktur. Man muss sich immer das angucken, wen habe ich da vor mir, ne? Was für ein Volumina wird da betreut? Das ist, glaube ich, einfach echt auch davon abhängig. Also ich glaube schon, dass es da eine Chance gibt für Banken, für kleinere Family Offices da zu agieren. Na, weil das ist ja auch eine Kostenseite. Wenn du sowas installierst, dann musst du eine gewisse Größenordnung haben als Family Office, dass du das machen kannst.
Ja. Das verstehe ich. Also als Single Family Office, würde ich sagen, kann man drüber streiten. Aber sobald du eine institutionelle Qualität irgendwie hast, wirst du das ja in-house abbilden müssen, oder?
Niki, du willst auch was sagen?
Ja, genau. Weil ich meine, wir sind ja als Single Family Office aktiv. Und ich glaube, bei uns ist es so, ich sehe das auch so ein bisschen sportlich. Wir haben, glaube ich, kurz davor zu gesprochen. Ich baue mir so mein Team zusammen. Also ich sehe das, wie ist mein bester Fußballteam? Ich habe einen Torwart, einen Stürmer, Harry Kane wird nicht super sein im Tor und Manuel Neuer wird nicht vorne stürmen. Und ich glaube, was aber wichtig ist, dass trotzdem alle auch miteinander können. Also auf manche Sachen will ich gar nicht, dass sie bei uns ankommen, sondern soll Sparkasse direkt mit meinem Steuerberater reden. Ich glaube, das ist auch der die wichtige Rolle einnimmt, der sich dann gucken soll, wie da was optimiert werden kann, versus meine Sparkasse, die dann irgendwas von links nach rechts schiebt. Aber ich glaube, dass gerade auch zwischen unseren verschiedenen Beraterpools eine Kommunikation stattfindet, die sich kennen und dass wir dann gewisse Kontakte einfach an die auslagern können, wo man sicherlich mit im Loop ist, aber dass die sich quasi um die Optimierung gewisser Prozesse dann kümmern.
Bevor wir das gleich auflösen, Sascha, wie guckst du auf die Thematik?
Sascha, hattest du ganz schön unser Spot, habe ich das Gefühl.
Ich hab halt auch genau, was Martin gesagt hat, ich habe sofort gedacht, wenn ich sozusagen alles anliefern würde, ich als Bank an den Family Officer, das fände ich spannend. Also dann hätte ich ja alle Daten und dann ist ja immer die Frage, warum, wie sind unsere Rollenverteilungen? Also für mich ist das im Setting ganz klar so, dass, also wir haben jetzt eher die Liquid Assets, also genau wie du gesagt hast, Liquidität und liquides Portfolio. Das ist sozusagen bei uns in der Verwaltung oder in der Betreuung, je nachdem. Und dann kommt ja das Ganze drumherum, was das Family Office macht, also Immobilien und die Oldtimer und so weiter, davon weiß ich ja gar nichts. Also kann ich die auch nicht in eine Schnittstelle schieben.
Ist auch schön, wie oft wir über Oldtimer sprechen und das ist wahrscheinlich fast nie Thema.
Ja, oder die Kryptos. Ja.
Dann gehen wir mal auf die nächste Frage auch gleich über.
Wer bewegt sich aktuell stärker auf die andere Seite zu? Banken, zu Family Office zu Banken, beide, keiner.
Sascha?
Ja, vielleicht, da ich ja für die Banken allein hier spreche, sage ich direkt was aus der Bankenperspektive. Also was ich ja schon vorhin angedeutet habe, wir sind natürlich nach oben unbegrenzt. Also wenn jetzt ein Kunde mit uns hauptsächlich zusammenarbeitet, versuchen wir natürlich schon auch nach oben offen die Bedürfnisse abzudecken. Immer wissend, dass wir nicht das anbieten können wie ein Family Office. Aber manche Relationship Manager haben als eigenes Ziel im Grunde genommen so ein Family Office Light darzustellen. Und dafür bewegen wir uns als Bank schon auch dahin, den Immobilienteil besser zu bearbeiten, ein Steuernetzwerk mit aufzubauen und so, dass man da mehr abdecken kann. Deswegen würde ich das schon mal so als unsere Stoßrichtung betrachten. Ich nehme auf der anderen Seite jetzt nicht wahr, wie ihr euch da bewegt. Und das kann ich deswegen nicht einschätzen.
Also ich glaube auch am Ende, das Interesse der Bank muss sein, möglichst viel Dienstleistung des Family Offices selber anzubieten, um vielleicht auch den Kunden entsprechend im Haus halten zu können und daraus auch Marge generieren zu können. Ehrlicherweise, als Family Office können wir uns nicht in Richtung einer Bank, also als puristisches Family Office kann ich mich eigentlich nicht in Richtung einer Bank bewegen, weil ich kann nicht die Depot, ich kann nicht selber Depotführung übernehmen, ich kann nicht, wenn ich keine Banklizenz habe, irgendwie meine eigenen Konten verwalten. Also die Option habe ich schlicht gar nicht.
Gleichwohl steht ja ein Familienunternehmen nicht im Feuer, weil man Aktie 1 oder 2 gewählt hat, sondern weil am Ende eine Family Governance auch vielleicht nicht so mit Leben gefüllt wurde, wie sie es das Family Office vielleicht hätte machen sollen. Oder aber auch die Bank. Sprich, da muss es doch ein Stück weit auch einen Informationsfluss zwischen beiden Institutionen geben.
Du meinst zwischen Family Office und Bank?
Ja.
Also selbstverständlich gibt es einen Informationsfluss, aber ich glaube, dass die Frage ist ja, bewegt sich das Family Office Richtung Bank? Ich hatte es schon im Hinblick auf Bankdienstleistung.
Ja, okay, auch das nicht.
Meines Erachtens, ich weiß nicht, Heidi, wie du das erlebst.
Nee, auch nicht so wirklich. Und Sascha, ich glaube, du hast vorhin mit der Rollenverteilung gesagt. Ich glaube schon, dass es wichtig ist, zu wissen, was man kann, was man macht und in der Sparte auch voranzugehen, ja. Ich glaube, dass schon viele Privatbanken, ich habe ja auch da ein gewisses Netzwerk zu den Banken, ich habe schon das Gefühl, dass die sich stark an Family Offices ausrichten oder zumindest versuchen, da das Servicierung stark hochzutreiben, auch entsprechend Personal aufbauen, Leute beschäftigen, die sich mit Themenfeldern vom Family Office auch auskennen. Also das nehme ich schon wahr. Also die Thema Professionalisierung, was du ja sowieso eh schon hast, dass viele institutionell einfach sind unterwegs oder von der Größenordnung schon institutionell sind von den Family Offices. Das heißt, ich brauche natürlich aber entsprechend die Ansprechpartner bei der Bank, ja. Und ich habe schon das Gefühl, dass sich da viel tut und dass auch Impulse entstehen. Und die haben ja auch das Interesse daran, Themen, Ideen, Impulse zu besprechen. Ja.
Aber wenn die sich immer weiter daran ausrichten, welche Prozesse kosten trotzdem, obwohl sie gar nicht so relevant sind, unverhältnismäßig viel Energie? Gibt es da welche, Niki? Bei so Prozessen habe ich jetzt gar nicht so konkret drüber nach, oder würde ich jetzt nicht so konkret drüber nachdenken. Ich hätte nur, meine These war so, finde es gut, wenn die sich annähern zu gewisser Weise und auch eine gewisse Expertise aufbauen. Aber ich bin schon auch so ein Freund davon, Schusterarbeit bei deinen Leisten. Also so, du wirst jetzt nicht das Neue, du bist meine Bank, das ist deine Aufgabe, das hast du auch super gemacht und das kannst du auch weiterhin gut machen. Und für diese andere Thematik gibt es dann eben eher einen Family Office Sektor. Und ich finde diese Rollen, das ist für mich oder für uns, glaube ich, schon auch wichtig, genau wie du dann eben pro Sektor eben Experten hast, sodass es sicherlich gut ist. Aber ich persönlich sehe es eher so, bleib deiner Linie treu, mach da deine Aufgabe gut, bevor du vielleicht neue Sachen anfängst, die gar nicht so ganz natürlich für euch sind.
Heidi hat übertrieben schnell zum Mikro gegriffen, du hast das parat.
Mir ist jetzt gerade ein Gedanke gekommen und ich glaube, da ist die große Chance auch für Sparkassen und Banken egal. Ihr habt oft die Gesellschafter als Kunden, ja, das darf man ja nicht vergessen, weil, wie du sagst, ne, Kontodepotführung ist bei Banken noch und deswegen hat man da auch einen Zugang, theoretisch, ja. Natürlich wird das auch durchaus, also ich glaube, das ist, sollte man nochmal einfach bedenken, ja. Und das ist schon ein wahnsinniges Potenzial, was da auch in den Banken oder Sparkassen auch schlummert, ja.
Spannend.
Aber wir sehen das auch, und wenn es auch ein Stück weit des redaktionellen Alltags, dass viele Banken einfach auch eben Family Office Dienstleistungen anbieten. Ob das wir gründen eine Stiftung oder wir stellen einen Testamentsvollstrecker, all solche Themen oder so, das sind ja schon Family Office Light Service-Angebote auf jeden Fall. Und natürlich dienen die am Ende des Tages auch dazu, den Kunden im Endeffekt klar im Institut zu halten. Oder auch Next-Gen-Themen sind ganz klar bei Banken platziert. die würden sich, also wenn man heute ein digitales Family Office gründet und das sauber und serviceorientiert macht, dann ist das wahrscheinlich auch für Banken ein Thema, weil
also würde ich absolut unterstreichen. Es ist dann auch ein Geschäft, was dir natürlich dadurch, dass du sehr eng an der Familie, am Vermögensträger dich bewegst, ein großes Vertrauensverhältnis ermöglicht und damit auch den Produktvertrieb entsprechend leichter macht. Ich würde mir aber als Prinzipal immer die Frage stellen, ob ich das wirklich möchte als Dienstleistung von der Bank, weil zwangsläufig da ein Interessenskonflikt entsteht, den ich ganz, ganz schwer bis gar nicht ehrlicherweise mal sonst auflösen kann. Also wir haben bewusst für uns beispielsweise als Family Office die Entscheidung getroffen, dass wir keine Vermögensverwaltungsdienstleistung anbieten wollen, dass wir keine eigenen Fondsstrukturen etablieren und dass wir rein aus Honorar uns finanzieren möchten. Weil wir sagen, das ist zwangsläufig Voraussetzung, um wirklich im Interesse der Familie agieren zu können. Wenn ich einen wesentlichen Teil meines Geschäftsmodells darauf basiere oder stütze, dass ich ein Produkt verkaufen kann in letzter Konsequenz, entsteht daraus ein Spannungsfeld, das ich letztlich nicht auflösen kann, weil am Ende der Vermögensträger immer das Interesse hat, eine möglichst ertragreiche Anlage für möglichst geringe Kosten eingehen zu können und die Bank in letzter Konsequenz eigentlich dann das Interesse hat, das eigene Produkt zu verkaufen, unabhängig davon, ob es nun das Beste ist, was in diesem Anlagebereich angeboten wird. Und das macht, glaube ich, diese Rolle sehr, sehr schwierig. Ich glaube, die Frage ist, was wird nach außen verkauft und was wird nach innen gelebt, ehrlicherweise. Also ich habe viel gesehen, wo Wealth Management drauf stand, was leider am Ende Retail mit dicken Teppichen war. Das muss nicht überall so sein, das möchte ich gar nicht sagen, aber wir schauen schon skeptisch darauf, naturgemäß als Family Office, dass das, sagen wir, Family Office ein nicht geschützter Begriff ist, den sich jeder Steuerberater und jede Bank und jeder Umsetzungspartner irgendwie mit aufs Firmenschild schreiben kann und eigentlich am Ende die Interessenslage nicht die ist oder nicht der Familie entspricht.
Gucken wir mal auf die nächste Frage. Welche Rolle werden Banken in 5 Jahren vor allem spielen? Werden die Infrastruktur- und Plattformanbieter verstärkt, deren Zugangspartner, Finanzierungspartner, Co-Investor, auch wenn das bislang ja jetzt noch nicht so hoch im Kurs stand hier, oder klassischer Vermögensverwalter? Und Sascha, was denkst du, wie geht's aus? Was wird oben sein?
Vielleicht nochmal ganz kurz zu dem gerade, das beschäftigt mich auch ein bisschen. Da ist natürlich eine total wichtige Facette, wie produktoffen die Bankarchitektur ist, ne? Also, wir haben jetzt schon seit sehr, sehr langer Zeit im Private Banking All-In-Fee-Modelle mit völlig offener Produktarchitektur. Da kann man sagen, das nähert sich dann eher schon dem Family Office ein Stück weit an. Und trotzdem könnte man jetzt fragen, natürlich halten wir die Liquidität in unserer Bank. Und möglicherweise gibt es ein anderes Konto, was 0,5 bessere Habenverzinsung hat. So, das heißt, also da habe ich gerade drüber nachgedacht. Und es gibt natürlich auch Banken, die haben bei weitem nicht so eine offene Produktarchitektur und haben nur gar nicht den breiten Zugriff. Also ich würde dieses Argument aus Family Office-Perspektive immer gelten lassen. Und das Zweite ist, was ich auch meinte, mit wir entwickeln uns Richtung Family Office nicht nur nach oben hin, sondern wir versuchen ja vom Family Office zu lernen, was für ein 500-fache Millionär interessant ist und spannend und da angeboten wird, versuchen wir in abgespeckter Form vielleicht auch für einen 5-fachen Millionär anzubieten. Also wir gehen nicht unbedingt in euren Bereich, sondern versuchen davon zu lernen und das auch im Kleineren anzubieten. Das vielleicht abschließend dazu. Und wir jetzt als Bank werden uns wahrscheinlich gar nicht so großartig verändern, weil wir ja auf der einen Seite ein Infrastrukturanbieter sind und auf der anderen Seite im niedrigeren Segment eben die Dienstleistungen selber anbieten. Und ich sehe im Moment nicht so viel, was wir da noch draufpacken können. Das Infrastruktur- und vor allem das Plattformthema ist schon sehr, sehr spannend. Da gibt es ja am Markt auch einen Anbieter, der gerade eine Vermögensverwaltungsplattform aufbauen möchte, wo Strategiegeber sich ankoppeln und andere Banken, vielleicht deiner Sparkassen, wer auch immer, die Strategie davon wegnimmt. Also das ist spannend für uns als Vermögensverwaltungsanbieter einer sehr, sehr großen Sparkasse. Und es ist auch total spannend, weil die ja die ganze regulatorische Geschichte mit abdecken. Also für kleinere Sparkassen ist das spannend. Also dieses Plattformthema finde ich interessant, aber eher als Nutzer. Ich glaube nicht, dass sich Sparkassen oder Banken, vielleicht schon Großbanken, aber Sparkassen aus meiner Perspektive werden kein Plattformanbieter.
Wer wird denn in dem Zeitraum, also in 5 Jahren, künftig näher am Kunden sitzen? Bank, Family Office, Plattform?
Das muss ich direkt beantworten, das müssen wir sein. Also die Kundenschnittstelle ist in der Zeit, eben, also natürlich nicht bei Warenkronen, aber egal, wir beide, die Endkundenbetreuung haben, wir müssen an der Schnittstelle zum Kunden bleiben. Das ist der Kampf in der Digitalisierung. Wer die Kundenschnittstelle hat, hat die Macht. Also deswegen sollte jeder, der sie hat, alles dafür geben, sie zu behalten.
Gehst du da mit, Heidi?
Ja, grundsätzlich auf jeden Fall. Ja, los. Ich würde es immer zweiteilen. Ich finde es schwierig, je nachdem, wie du fragst, könnten die Antworten ausfallen, ja. Auch von den Bankenbereichen, ne? Weil klassische Vermögensverwalter, Finanzierungspartner super, ne? Wenn du aber wirklich in das Family Office Segment gehst, Club Deals und so weiter, dann bist du eher bei Co-Investor, Deal oder Zugangspartner, was du als Bank einfach auch sein kannst. Du hast die breite Masse, du hast einen Brancheneinblick, den du vielleicht auch mal im Single-Family-Office geben kannst, die einfach spannend sind. Also das ist genau einfach etwas, das werden viele bestätigen, wenn man mit einer gewissen Agenda bei Family Offices auftritt. Ich glaube, da kommt man einfach nicht weit. Das ist, du solltest keine Agenda haben und erstmal überlegen, was der Mehrwert ist, den du schaffen kannst. Und ich habe es ja vorhin gesagt mit den Ausschreibungen, ich glaube schon auf jeden Fall, dass man sich Themengebiete aussucht. Und da kommen wir wieder auf das Thema, kann ich dir nur beipflichten. Ein Family Office, gerade ein Single Family Office, will nicht alles nach außen geben. Ja, das heißt, das sollten Banken, Sparkassen auch verstehen. Ja, wie gesagt, gibt unterschiedliche. Manche macht das vielleicht, legt es auch komplett auf. Aber viele wollen das bewusst nicht und suchen sich dann die entsprechenden Partner für die Lösungen, die sie brauchen in dem Moment. Ne? Das heißt also ganz klassisch das Zuhören und was braucht denn da jemand? Was ist denn der Need, der jemand hat, den ich vielleicht erfüllen kann auf der anderen Seite? Ne?
Ich denke, das Ergebnis ist jetzt nicht so überraschend, haben wir ja auch hier länger besprochen. Insofern gehen wir mal auf die nächste Frage über. Wird die Zusammenarbeit künftig enger? Wird die projektbezogener? Wird die selektiver? Wird sie einfach weniger wichtig oder wird sie durch Plattformen ersetzt? Niki, was sagst du? Spontanes Bauchgefühl, was gewürzt?
Kann man sagen, gleichbleibend?
Nein. Also, dann würde ich wahrscheinlich sagen, ja, projektbezogen, am Ende des Tages, so wie es jetzt ist. Also ich von unserer Seite, und ich kann da auch im Nachhinein von meinem Vater Seite sprechen, wir haben eine sehr gute Beziehung mit unserer Bank und die ist sehr eng, die ist sehr vertraut, die ist projektbezogen, die trifft eigentlich alles zu und am Ende des Tages geht das über Jahre so. Also am Ende von meinem Großvater, meinem Vater und dann zu meiner Wenigkeit. Dementsprechend würde ich mir eigentlich nur wünschen, dass es so bleibt, dass man das so fortsetzt und erneut ist so dieses Schuster bleibt bei deinen Leisten. Man muss gar nicht so viel ändern, sondern im Endeffekt im selben Boot weiter nach vorne gehen und sich adaptiv deiner Außenwelt gemeinsam anpassen. Dann gehen wir nochmal auf die letzte Frage über. Du hast ja schon gesagt, gibt eine Menge Bankpartner. Wie viele Bankpartner wird denn ein typisches Family Office in 5 Jahren noch haben?
Also ich glaube, dass ein das kann Nigia für Single Family Office viel besser beantworten, dass die Anzahl der Verbindungen genauso groß sein wird, wie sie sein muss, um die Komplexität des Vermögens entsprechend abbilden zu können. Bei einem Multifamily Office gibt es 2 Aspekte. Das eine ist, was braucht quasi die institutionelle Struktur, um funktionieren zu können. Das wird eher eine relativ kleine Anzahl von Partnern sein, die man sehr genau kennt. Man wird sich nie von einem abhängig machen wollen, aber da weiß man, dass die Dinge funktionieren und dann gibt es halt einen ganzen bunten Strauß an gewachsenen Verbindungen, die die Prinzipale mitbringen und die es auch aus gutem Grund gibt und die man auch als Family Officer weiter wertschätzen und weiter pflegen wird, aber eben in dem Kontext, in dem sie dann benötigt werden.
Ich würde mal Abschlussfrage stellen. Heidi, du hast einen Wunsch frei. Was sollte die andere Seite am Morgen einfach nicht mehr tun?
Nicht mehr tun. Ich bin ja immer eher der Optimist, ja. Deswegen ist die Frage irgendwie ein bisschen schwierig. Über Sachen sprechen, ich glaube, das ist ja hier auch schon gesagt worden, ich will mich nicht wiederholen, aber die Kompetenz, die man hat, ausspielen. Und ich habe die Erfahrung gemacht, ich habe das selbst auch gesagt, wenn ich Fragen gestellt bekommen habe, wo ich dachte, da kann jemand anders besser helfen, dann das auch sagen. Ja, und das ist auch völlig normal und gut. Und das stärkt eher die Beziehung, dass man sagt, okay, jetzt wäre ich vielleicht nicht der richtige Partner dafür, sondern da gibt es am Markt welche, die da prädestiniert dafür sind. Und wenn der Family Officer, Gesellschaft, wer auch immer entscheidet, ich will aber trotzdem mit dir das machen, dann ist ja umso besser. Aber wir haben das mal geklärt, ja.
Sascha, was willst du der anderen Seite mitgeben?
Da ich ja nicht operativ mit den Family Officers zusammenarbeite, ist das extrem schwer. Na gut,
Malte, du willst noch was fragen?
Ja, ich wollte Martin noch mal eine Frage stellen in einem Multifamily Office. Martin, welcher Kunde ist schwieriger? Der Kleinsparer mit 5 Millionen, der jeden Tag anruft, oder die 100 Millionen, die einmal im Jahr zum Essen abgeholt werden will?
Also im Daily Doing ist es sicherlich der jeden Tag anruft. Die ehrlicherweise die größte Herausforderung ist wahrscheinlich, sind eher die 100 Millionen, die du nur einmal im Jahr triffst und die dir, wo die Vermögensträgerin, die sagt ganz ehrlich, solange nicht die Welt untergeht, weiß ich schon, ihr macht das und ich will nicht viel von euch hören, weil das heißt, noch mehr Übernahme von Verantwortung, noch besser verstehen zu müssen eigentlich, was ist wirklich der Wunsch dieser Vermögensträgerin, was bewegt die Familie, und das ist unglaublich schwierig, wenn du nicht etwas zurückgespiegelt bekommst. Also für uns ist es ganz, ganz wichtig, dass wir im Austausch sind. Wir haben ja auch nie ein diskretionäres Mandat, sondern wir versuchen eigentlich in so einem Low-Involvement-Thema wie Finanzen, Vermögensträgerinnen, Vermögensträger in die Lage zu versetzen, sachrationale Entscheidungen zu treffen in einem Bereich, der nicht ihr eigener Ritt ist. Und um das tun zu können, brauchst du einfach Rückkopplung. Also das heißt, um deine Frage zu beantworten, die 100 Millionen einmal im Jahr zum Essen sind die tatsächlich größere Herausforderung, wenn es darum geht, eine bedarfsgerechte Allokation zu entwickeln.
Vielen Dank euch allen für die offenen Einblicke. Vielen Dank auch fürs Abstimmen, für Ihr Meinungsbild. Wir merken auf jeden Fall, Banken und Family Office, die brauchen sich weiterhin, wenn vielleicht auch hier und da ein bisschen anders. Deutlich geworden ist auf jeden Fall, die gute Zusammenarbeit entsteht weniger durch Struktur, sondern durch Vertrauen, Klarheit, Transparenz. Ich glaube, so können wir es belassen. Und vielen Dank.